das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die AfD ist heute in Essen zu ihrem Bundesparteitag zusammengekommen. Zum Auftakt bestätigten die etwa 600 Delegierten ihre Vorsitzenden Weidel und Chrupalla für die kommenden 2 Jahre. Gegenkandidaten gab es keine. Weidel erhielt 79,8% der Stimmen, Chrupalla kam auf 82,7%. Zuvor hatte sich der Parteitag mit deutlicher Mehrheit dafür entschieden, dass die AfD weiterhin von einer Doppelspitze geführt werden soll.
Erleichtert scheint er Tino Chrupalla. Wiedergewählt mit fast 83% und ausgelassen, ebenso wie seine Co-Chefin Alice Weidel. Im Vorfeld hatte es interne Diskussionen gegeben, ob die AfD in Zukunft auch ohne Doppelspitze auskommen sollte, wodurch vermutlich Chrupalla den Führungsjob verloren hätte. Doch in seiner Rede hatte er zur Geschlossenheit aufgerufen, auch mit Blick auf die Landtagswahlen im Herbst.
Im Osten muss für uns die Sonne der Regierungsverantwortung aufgehen. Das muss für uns die Aufgabe sein der nächsten Monate, diese Ergebnisse in Thüringen, Brandenburg zu schaffen. Dazu brauchen wir eine geschlossene Partei.
Die Doppelspitze bleibt also demonstrative Harmonie statt Streit.
Europawahl, auch sehr gute Ergebnisse, die wir hier klar rausgeholt haben.
Ich weiß nicht, ob ich mit dem Wahlkampf zufrieden war. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden.
Das ist ein Vorzeigebild. So einen Parteitag gibt es ja nicht einmal bei der CDU-CSU, oder?
Dabei hätte die AfD einiges zu verdauen bei diesem Parteitag. Die Europawahl, der umstrittene Spitzenkandidat Krah, der Wahlkampf. Desaströs, alles andere als optimal gelaufen. So denken immer noch viele in der AfD und lasten das der Doppelspitze an. Rechtfertigungsversuche.
Obwohl wir mehr Potenzial hatten, war das eine gute Mannschaftsleistung. Das lassen wir uns auch nicht kleinreden. Auch wenn während des Spiels Rauchschwaden aus dem Gästeblock reingezogen sind, es viele Fouls gegeben hat, wir haben es alle erlebt.
Heute hat die AfD die neue Mannschaft aufgestellt. Morgen stehen inhaltliche Debatten an.
Begleitet wird das zweitägige Treffen der AfD von massiven Protesten. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Sie berichtet auch von einzelnen gewalttätigen Aktionen und Festnahmen. Mehrere Beamte wurden verletzt, 2 von ihnen schwer.
Es sind mehrere 10.000 Menschen in Essen auf den Beinen, die den ganzen Tag über gegen den AfD-Parteitag protestieren. Ein breites Bündnis aus Gesellschaft und Politik hatte aufgerufen, auch zu einer gemeinsamen Kundgebung auf dem Messeparkplatz direkt neben der Grugerhalle, in der der Parteitag der AfD stattfindet.
Wir stehen hier auf der Seite von Freiheit, Demokratie, Toleranz und Rechtsstaatlichkeit. Und wir stehen hier auch auf der richtigen Seite der Geschichte, denn nie wieder ist jetzt. Und das ist das Zeichen. Herzlichen Dank. Glück auf!
Schon am frühen Morgen besetzten Demonstranten die zentrale Autobahnausfahrt zur Grugerhalle ganz in der Nähe des Parteitages. Es kommt zu ersten Zusammenstößen mit der Polizei. Die Demonstranten wollen AfD-Delegierte daran hindern, zum Parteitag zu gelangen. Oft muss die Polizei ihnen den Weg bahnen. Bei einer Blockade kommt es dann auch zu mehreren verletzten Beamten.
Mehrere Kollegen haben einem Delegierten Geleitschutz gewährt auf dem Weg zur Gruga. Und dabei ist es zu gewalttätigen Übergriffen auf unsere Kollegen gekommen. 2 von ihnen wurden dabei schwer verletzt. Sie wurden mit Tritten unter anderem gegen den Kopf traktiert.
Diese Gewalttaten überschatten einen ansonsten eher friedlich verlaufenden Tag. Inzwischen ist es ruhig rund um die Grugerhalle. Für morgen werden deutlich weniger Proteste erwartet.
Markus Preis beobachtet den Parteitag für uns. Welchen Einfluss hatten die massiven Demonstrationen draußen auf das politische Geschehen in der Halle?
Naja, auf jeden Fall waren das Proteste, die hier jeder mitbekommen hat. Natürlich wegen der schieren Zahl der friedlichen Demonstranten, aber eben auch wegen dem teilweise recht aggressiven Auftreten Einzelner. Manche Delegierte mussten eben unter Polizeischutz in die Halle gebracht werden. Aber die Parteiführung hat diese buchstäbliche Wagenburg-Situation auch bewusst genutzt. Wir hier drin, die da draußen, eine Partei, die angefeindet und ausgegrenzt wird. Dieses Bild hat Alice Weidel immer wieder beschworen. Und das hat sicher auch geholfen, dass dieser AfD-Parteitag einer der harmonischsten seit langem war. Kurze Debatten, schnell durchgezogene Wahlen, deutliche Ergebnisse. Und Tag 1, man sieht es hier hinter mir, ist auch schon beendet.
Geht die AfD nach diesem Parteitag denn jetzt geeint in die kommenden Landtagswahlen?
Ja, das hofft sie auf jeden Fall. Und sie glaubt, dass ihr Ruhe und Stabilität dabei erstmal helfen. Denn die AfD hat durchaus erkannt, dass ohne all die Skandale bei der Europawahl für sie ein besseres Ergebnis möglich gewesen wäre. Und das soll jetzt in Thüringen, Sachsen und Brandenburg so nicht nochmal passieren. Parteichef Chrupalla hat heute sehr, sehr deutlich gesagt, die AfD will im Osten in die Regierung. Und das ist durchaus ein hochgestecktes Ziel, wenn man sieht, dass es mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht jetzt zumindest im Osten eine Art Alternative zur Alternative gibt. Und zwar eine, die man auch nicht frontal angreifen kann, denn viele AfD-Wähler finden auch Frau Wagenknecht nicht unsympathisch.
Vielen Dank, Markus Preis nach Essen. 8 Jahre nach der Enthüllung des weltweiten Finanzskandals der Panama Papers sind überraschend 28 Angeklagte freigesprochen worden. Die Beweismittel hätten nicht für Verurteilungen ausgereicht, erklärte das Gericht in Panama Stadt. Die Angeklagten waren Beschäftigte der Kanzlei Mossack Fonseca. Ihnen wurde vorgeworfen, mithilfe von Briefkastenfirmen Geldwäsche und Steuerbetrug für Politiker und Prominente organisiert zu haben.
Freispruch, zumindest vorläufig auch für ihn, Jürgen Mossack, deutschstämmiger Gründer der Kanzlei Mossack Fonseca. Seine Kanzlei in Panama soll Geldwäsche und Steuerbetrug organisiert haben, mit Hilfe von mehr als 215.000 Briefkastenfirmen. Doch der Richterin reichten die Beweise nicht. Zudem, sagen Experten, soll die Anklage Fehler gemacht haben. Nach Ansicht der Richterin hat die Staatsanwaltschaft bei den Durchsuchungen bei Mossack Fonseca Gesetze verletzt. Die Beweise, die damals gesammelt wurden, waren sehr wichtig. Sie können aber deshalb nicht berücksichtigt werden. Enttäuschend für Journalisten, die den Finanzskandal vor 8 Jahren aufgedeckt hatten. 400 Reporter weltweit durchforsteten 11,5 Millionen Dokumente. Sie finden Namen von prominenten Sportlern und Politikern, die ihr Vermögen im Ausland verstecken. Es häufen sich Rücktritte, darunter Islands Premier Gunnlaugsson und Pakistans Premier Sharif. Die Deutsche Bank, die auch Dienste von Mossack Fonseca nutzte, muss 15 Millionen Euro Bußgeld zahlen. Ein kleines Erdbeben. Die Freisprüche jetzt in Panama stehen dazu in krassem Gegensatz, sagt Benedikt Strunz, der damals mitrecherchierte.
Die Panama Papers haben weltweit zu einer Flut an Verfahren geführt. Es sind viele Menschen ins Gefängnis gekommen. Es wurden Steuerrückerstattungen wirklich in Höhe von mehr als 1 Milliarde eingezogen.
Jürgen Mossack hat den Prozess immer als großes Unrecht bezeichnet. Vorbei ist der Fall für ihn aber noch nicht. 2 weitere Instanzen können ihn noch aufrollen.
Im Iran entscheidet sich erst in einer Stichwahl, wer neuer Präsident wird. Bei der Abstimmung gestern konnte keiner der 4 Kandidaten die erforderliche Mehrheit erreichen. Laut Wahlbehörde liegt der gemäßigte Kandidat Pezeshkian vor dem konservativen Jalili. Pezeshkian hatte das harte Vorgehen der iranischen Regierung gegen Proteste im Land kritisiert. Jalili vertritt dagegen die Linie des Regimes.
Iraner strömen an die Wahlurnen, unbeeindruckt von feindlicher Propaganda. So lautet der Titel einer iranischen Zeitung heute. Die Wahlbeteiligung dürfte beim Druck wohl noch nicht bekannt gewesen sein, denn mit 40% ist sie die geringste in der Geschichte der Islamischen Republik. Nicht zu wählen, für viele ein Protest gegen das gesamte System. Das Innenministerium verkündete am Mittag die Ergebnisse. Die Kandidaten selbst traten nicht vor die Kameras. Keiner der Kandidaten konnte eine absolute Mehrheit erreichen. Daher wird es kommenden Freitag eine Stichwahl zwischen dem Erst- und dem Zweitplatzierten geben. Rund 42% der Stimmen und damit die meisten entfielen auf Massoud Pezeshkian, ein moderat-konservativer, im Iran Reformer genannt. Vielen galt er als Feigenblatt, um die Wahlbeteiligung anzukurbeln. Andere nahmen seine Versprechungen, zum Beispiel die Beziehungen zum Ausland zu verbessern, ernster. Meine Erwartung ist wie die der meisten Menschen im Land, dass es uns dadurch wirtschaftlich endlich besser geht und wir nicht noch weiter Rückschritte machen. Pezeshkian gegenüber steht ein echter Hardliner, Said Jalili. Er bekam rund 38% der Stimmen. Jalili gilt als eiserner Verfechter der Ideologie der Islamischen Republik. Unterstützung bekommt er bei der Stichwahl vom drittplatzierten Parlamentssprecher Ghalibaf. Die große Frage ist, ob kommenden Freitag nun auch Wähler, die den ersten Wahlgang boykottierten, teilnehmen, um einen noch radikaleren Kurs zu verhindern, oder ob die Mehrheit der Menschen im Iran dem System endgültig den Rücken gekehrt hat.
Bei der Fußball-Europameisterschaft haben die Achtelfinalspiele begonnen. Zum Start hat die Schweiz im Berliner Olympiastadion Titelverteidiger Italien klar mit 2:0 besiegt.
Die Freude gewaltig bei der Schweizer Nationalmannschaft nach dem Erreichen des Viertelfinals. Die Eidgenossen in den roten Trikots dominieren den ersten Durchgang, folgerichtig das 1:0 durch Freuler nach Vorlage des Augsburgers Vargas in der 37. Spielminute gegen extrem passive Italiener, das auch gleichzeitig der Pausenstand. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöht Vargas sehenswert auf 2:0 für die Schweiz. Das erste Tor vorbereitet, das zweite selbst erzielt Ruben Vargas, der Mann des Abends. Dabei bleibt es auch, der Titelverteidiger Italien scheidet verdient aus. Die Schweiz trifft im Viertelfinale auf den Sieger des Duells England gegen die Slowakei.
Auch die deutsche Mannschaft startet heute in die K.O.-Phase. In knapp einer Stunde wird das Spiel gegen Dänemark in Dortmund angepfiffen. Erstmals stehen Nico Schlotterbeck, Leroy Sané und David Raum in der Startelf. Leo Wagner ist in Dortmund. Warum könnte Trainer Nagelsmann sich so entschieden haben?
Ja, Nico Schlotterbeck bekommt seine Startelf-Chance natürlich, weil Jonathan Tah gelb gesperrt ist, also in der Innenverteidigung. Antonio Rüdiger war ja auch lange nicht klar, ob der einsatzbereit ist. Der konnte nur ein Training vollständig absolvieren, hatte eine Zerrung im rechten Oberschenkel. Allerdings konnte er die auskurieren, der darf also starten. Und dann hat ja eigentlich ganz Fußball-Deutschland über Kai Havertz und Niklas Füllkrug diskutiert. Kai Havertz bekommt erneut das Startelf-Mandat, Niklas Füllkrug wird von der Bank kommen und genau da will ihn der Trainer nämlich einsetzen. Die Hoffnung ist, dass er in seinem eigenen Stadion, Niklas Füllkrug spielt ja bei Borussia Dortmund, noch mal einen Push gibt. Also wenn die deutsche Mannschaft lange unentschieden spielt, beziehungsweise auch hinten liegt, dass da noch mal ein Ruck durchs Stadion geht. Und ansonsten eben diese zwei dann doch sehr überraschenden Startelfänderungen, Leroy Sané und David Raum. David Raum hat wohl sehr gut trainiert unter der Woche und bietet dem Bundestrainer noch mal andere Möglichkeiten. Er bringe eine andere Energie auf den Platz. Leroy Sané bekommt seine Chance für Florian Wirtz, der ja das erste deutsche Tourneetor geschossen hat. Allerdings erwartet sich der Bundestrainer von Leroy Sané mehr Tempo und eine bessere Besetzung der Räume.
Danke, Lea Wagner in Dortmund. Erstmals ist die Tour de France in Italien gestartet. Die erste Etappe konnte der französische Radprofi Romain Bardet für sich entscheiden. Beim kräftezehrenden Auftakt in großer Hitze hielten sich die beiden Favoriten um den Gesamtsieg, Vingegaard und Pogacar, noch zurück.
Am Ende hatten zwei Fahrer vom Team DSM Grund zur Freude, aber nur einer Anlass zum Jubeln. Der Franzose Romain Bardet sicherte sich auf der ersten Etappe gleich den ersten Sieg bei dieser Tour de France. Die startete zum allerersten Mal in Italien. Florenz zeigte sich mit Sonnenschein und großer Radsportbegeisterung von der besten Seite. Mit dabei auch 8 deutsche Fahrer. Die hatten auf der ersten Etappe nach Rimini vor allem mit der Hitze zu kämpfen. 34 Grad, viel Wasser und gute Beine gefordert auf den 206 Kilometern mit insgesamt 7 Bergwertungen. Früh setzte sich eine 8er Spitzengruppe ab vor einen Vorsprung von knapp 3 Minuten vor dem Hauptfeld heraus. Im Zielort Rimini waren es dann nur noch Sekunden. Van den Broek und Bardet verteidigten ihren knappen Vorsprung. Romain Bardet ist damit stolzer Träger des ersten gelben Trikots bei dieser 111. Tour de France.
Owen Ansah hat als erster deutscher Sprinter über 100 Meter die 10-Sekunden-Marke unterboten. Bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Braunschweig lief der Hamburger nach 9,99 Sekunden ins Ziel. Ansah unterbot damit die 8 Jahre alte Bestmarke von Julian Reuß um 200 Sekunden. Und jetzt noch der Blick auf die Lottozahlen. 11, 15, 16, 19, 30, 35, Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Etwa 150.000 Menschen haben heute die traditionelle Windjammerparade auf der Kieler Woche verfolgt. Bei bestem Wind fuhren mehr als 120 Segelschiffe durch die Kieler Förde, unter ihnen auch zahlreiche Traditionssegler wie die Gorch Fock. Jetzt folgt der Blick auf die Wetteraussichten und die sind nicht mehr so gut. Hier ist unsere Vorhersage für morgen, Sonntag, den 30. Juni.
Ein Unwettertief zieht aktuell bis morgen Abend diagonal von Frankreich über uns nordostwärts. Bitte beachten Sie die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes, die Gefahrenquellen. Punktuell Starkregen bis 100 Liter auf den Quadratmeter, Hagelkörner bis 6 cm groß, Orkanböen bis 120 km in der Stunde. Die unwetterartigen Gewitter breiten sich in der Nacht vom Südwesten nord- und nordostwärts aus. Am Morgen im Vordergrund Starkregen im Norden und Nordosten. Sonst regnet es zum Teil anhaltend. Gewitter sind dabei, am Nachmittag im Osten punktuell Unwetter. In der Nacht tropische 22 Grad in der Lausitz, 14 Grad in der Eifel. Am Tag 17 bis 32 Grad. Am Montag ist die Gefahr vorüber. Gemäßigte Temperaturen, Sonne, Wolken, Schauer und kurze Gewitter. Am Dienstag mehr Wolken als Sonne, gebietsweise Schauer, im Norden Gewitter, freundlicher ist es im Osten und Südosten. Am Mittwoch vorübergehend freundlicher, später im Nordwesten neuer Regen.
Julia Niharika-Sen meldet sich um 23.15 Uhr mit den Tagesthemen, die sich dem AfD-Parteitag widmen und an einen wahrgewordenen Albtraum erinnern, den sogenannten Islamischen Staat, der vor 10 Jahren im Irak und Syrien seinen Gottesstaat ausgerufen hatte. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.